Will Elon Musk tatsächlich OpenAI kaufen? Und was hat es mit den neuen KI-Chips auf sich, die OpenAI produzieren lassen will? Außerdem stellen wir euch die Thousand Brains Theory vor, die Auswirkungen auch auf die Entwicklung von KI haben könnte. Das und mehr in der aktuellen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, dem Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Und bei mir ist wie immer der Yusuf. Hallo Yusuf.
Hallo Christian.
Schön, dass wir wieder hier sind in unserer wöchentlichen Zusammenfassung von Themen rund um KI, Technologie und IT. Wir haben wieder vieles zu berichten. Zum Beispiel vom KI-Gipfel, der gerade stattgefunden hat in Europa bzw. in Frankreich. Wir haben aber auch einiges Neues zu OpenAI und auch noch ein spannendes Thema, ja, das so ein bisschen in die Neurowissenschaft reingeht. Also ihr könnt gespannt sein, was euch da erwartet. Fangen wir gleich mal an mit OpenAI. Da gibt's ja gleich mehrere interessante Nachrichten. Wie ich gehört habe, soll ja Elon Musk angekündigt haben oder zumindest mal den Versuch gestartet haben, OpenAI zu kaufen. Aber das Ganze ist etwas komplizierter, als man auf den ersten Blick glauben würde. Kannst du uns da ein paar nähere Informationen geben, Yusuf?
Ja, ich würde das als persönliche Fehde zwischen Elon Musk und Sam Altman bezeichnen, weil das kennen wir ja schon länger, was da zwischen den beiden abgeht. Elon war ja auch einer der Gründer von OpenAI und ist dann aber irgendwie 2017 oder 2019 ausgeschieden. Die können sich mittlerweile nicht mehr so gut leiden. Und seitdem Sam Altman versucht, die OpenAI-Firma mittlerweile als For-Profit-Organisation umzustrukturieren, ja, da hat der Elon was dagegen, weil er kriegt natürlich keinen Cent davon. Und er sagt natürlich, es ist die Grundlage, weil es ist ja Open Source und eigentlich war das der Gedanke und deswegen will er das nicht. Aber ich schätze, das hat vielleicht eher damit zu tun, dass er jetzt nicht mehr daran beteiligt ist und auch keinen Cent mehr davon kriegt. Also hat er es irgendwie mit Klagen und sonst irgendwie probiert. Da ist er jetzt nicht so gut davon gekommen. Und jetzt hat er tatsächlich einen sehr, sehr schlauen Move gemacht, indem er einen Wert definiert hat, was OpenAI jetzt wert ist, indem er einfach ein Angebot gesetzt hat, und zwar mit echten Investoren. Ich denke nicht, dass er es wirklich kaufen will. Und wenn er es kauft, also wenn sich irgendwer darauf einlässt, dann ist es natürlich ein Schnäppchen, weil, wie wir wissen, ist ja mittlerweile OpenAI mit 300 Milliarden bewertet und er hat jetzt irgendwie 97 Milliarden geboten. Und der Trick ist, OpenAI hat ja nur begrenzte Cashmittel. Und diese, also es sind zwei Organisationen. Einmal gibt es die For-Profit-Organisation und einmal gibt es die Non-Profit-Organisation. Und das Intellectual Property, also die Rechte, liegen in der Non-Profit-Organisation. Und diese For-Profit-Organisation, damit halt alle ihre Gelder investieren können, hat nur das Recht, Renditen quasi zu bekommen. Das heißt, wenn OpenAI Gewinne macht, dann dürfen die bekommen. Aber die Rechte liegen immer noch bei der Non-Profit-Organisation. Und damit das jetzt eine Gesellschaft wird, die sozusagen investierbar ist, müssen diese und auch die Non-Profit-Organisation soll jetzt quasi umgestellt werden. Dazu müssen sie aber ihre Assets verkaufen, das heißt das Intellectual Property der Modelle. Und die müssen irgendwie fair bewertet werden. Und Sam Altman hat das irgendwie so für sich selbst bewertet für ein paar Milliarden und hätte das dann übernommen und dann wäre das alles easy peasy drüber gegangen und dann wäre plötzlich seine For-Profit-Organisation halt viel mehr wert gewesen und auch die Investoren wären natürlich glücklich darüber gewesen. Und jetzt ist der Elon hingesagt, naja, für das IP zahle ich jetzt mal 100 Milliarden und das müssten die natürlich in Cash rübergeben und das haben sie nicht, weil das Cash brauchen sie ja, um die Datacenter zu bauen. Und somit ist das eigentlich eine sehr schlaue Methode, um Sam Altman davon abzubringen, dass er die Organisation umstellt. Also das steckt in Wirklichkeit dahinter. Und ich meine, das kommt nicht alles von mir. Ich glaube, der Benedikt Fuest war der Erste, der das irgendwie prophezeit hat, dass das kommen wird. Und ich glaube, Irgendein Magazin hat das letztes Jahr schon angekündigt, dass das ein Problem sein könnte. Und jetzt ist es tatsächlich passiert, ja.
Das war mir bisher noch gar nicht klar, dass es sich bei OpenAI um eine Non-Profit-Organisation handelt. Also das ist wahrscheinlich auch für viele jetzt eine recht neue Information. Aber man sieht natürlich auch, was da gerade alles an Machtspielchen abgeht. Also gerade in den USA, die sich jetzt da bekämpfen und um die Vormachtstellung ringen. Da spielen ja auch, ja, wie soll ich sagen, also du hast ja schon gesagt, persönliche Interessen, Eitelkeiten eine Rolle. Dann geht es auch darum, ich habe gestern da noch was dazu gesehen, um die persönliche Gunst, die man bei Donald Trump genießt. Da sind ja auch Dinge passiert mit der Amtseinführung. Der eine durfte direkt dabei sein, der andere war dann eher im Hinterzimmer. Und ja, also ich glaube, dass sie sich da wirklich so eine Kindergartenschlacht liefern, allerdings halt mit Milliarden.
Ja, wer hat die größten? Das ist immer ja. So die klassische männliche Dominanzgebärden, die hier stattfinden, ganz öffentlich. Und es ist entertaining. Also ich finde es ganz lustig, wie sie sich da irgendwie bekriegen. Es hat tatsächlich was von so einem kleinen Kindergartenkampf. Natürlich hat es massiven Impact letztendlich auf die Entwicklung von KI. Aber ganz ehrlich, ich sehe OpenAI sowieso nicht als den Leader, der es on a long run machen wird. Das habe ich schon seit langem nicht. Und ich glaube, jeder, der unseren Podcast auch hört, weiß, dass das jetzt nicht so meine, dass ich nicht daran glaube, dass OpenAI das Rennen machen wird, sondern dass es einer von den Hyperscalern wird. Aber man muss sagen, OpenAI hat das Playbook auch verstanden. Ne? Also sie haben jetzt ihre Modelle umgestellt. Also sie wollen jetzt mit den neuen Investitionen, die sie tätigen, wollen sie jetzt tatsächlich auch in das Data Center Game einsteigen. Du hast das, glaube ich, auch schon angekündigt. Da sollen jetzt die wollen jetzt eigene Chips bauen, ne? Wenn ich das richtig von dir auch gelesen habe.
Ja, genau. Das ist gerade so aktuell über die News-Ticker gegangen, dass OpenAI tatsächlich eigene KI-Chips, also nicht selbst produziert, aber produzieren lassen möchte. Und dass hier tatsächlich dann ja auch so ein bisschen die Abhängigkeit reduziert werden soll von Chip-Anbietern wie zum Beispiel Nvidia. Und dass dann auch die Verhandlungsposition, die OpenAI hat, sich dadurch verbessern soll. Man hat natürlich so ein bisschen auch zu beachten, dass es dabei gewisse Risiken gibt. So eine Investition in neue Chips, die ist nicht mal eben mit einem Handschnips gemacht, sondern da fließen Hunderte von Millionen von Dollar rein. Und dann ist noch nicht mal garantiert, dass ein solcher Chip, wenn er denn mal da ist, dass der auch funktioniert. Also das kann natürlich schrecklich nach hinten losgehen. Man hat tatsächlich auch die Gefahr, dass man irgendwann feststellt, wir brauchen vielleicht solche leistungsfähigen Chips gar nicht, um im KI-Bereich erfolgreich zu sein. Es gibt ja zumindest Spekulationen, das ist aber auch noch nicht so ganz klar, dass es DeepSeek gelungen ist, mit weniger leistungsfähigen Chips sein aktuelles Modell R1 zu trainieren. Da gehen aber die Meinungen so ein bisschen auseinander. Andere sagen, die haben tatsächlich die neuesten Nvidia-Chips zur Verfügung gehabt, aber ja, es ist tatsächlich nicht klar. Und sollte sich tatsächlich mal rausstellen, dass dann irgendwann ja weniger leistungsfähige Chips ausreichen, dann könnten solche Milliardeninvestitionen natürlich schnell mal in den Sand gesetzt sein, beziehungsweise sich dann auch nicht amortisieren. Dennoch ist es ein Move, würde ich sagen, von OpenAI, der zumindest mal als mutig bezeichnet werden kann. Wenn man betrachtet, auch mit welchen Ressourcen die da rangehen. Das ist ja im Vergleich jetzt zu großen Wettbewerbern wirkt es erstmal sehr effizient. Sie haben da 40 Mitarbeiter, glaube ich, drauf sitzen, unter der Leitung von Richard Ho. Der war vorher bei Google, wenn ich richtig informiert bin, und hat da an der Entwicklung der TPUs mitgearbeitet, also dieser Tensor-Chips, und ist jetzt eben da bei OpenAI in diesem Entwicklerteam oder leitet dieses Entwicklerteam. Da würde mich natürlich auch mal deine professionelle Einschätzung interessieren, wie du das bewertest und ob das Ganze Zukunft hat oder ob das ob das vielleicht ein bisschen zu gewagt ist, hier so viel Geld in die Entwicklung eigener Chips zu stecken.
Also ich glaube, sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Sie müssen das machen, weil, also wenn man sich jetzt einfach die Zahlen von OpenAI anschaut, OpenAI hat angeblich 2024 4 Milliarden Euro Umsatz gemacht und hat aber dabei 5 Milliarden Euro Verlust gemacht. Das heißt, ihre Kosten sind 9 Milliarden gewesen im Jahr 2024. Wenn man jetzt das irgendwie berücksichtigt, man kann davon sagen, grob 80% dieser Kosten sind definitiv Compute-Kosten. Das heißt, das ist die Kohle, die sie Microsoft überweisen, damit sozusagen das OpenAI-Modell auf der einen Seite trainiert wird und auf der anderen Seite die Inference-Kosten, damit das Modell sozusagen das ausspuckt, was die Leute eingeben. Und wenn du jetzt das rückrechnest, also was da eigentlich für Kosten und Margen eigentlich da drinnen stecken, dann ist es vielleicht gar nicht so ein großes Risiko in Wirklichkeit. Weil wenn du jetzt hergehst, die 7 Milliarden, die jetzt alleine OpenAI nur letztes Jahr in Microsoft reingesteckt hat, Microsoft hat, wenn man sich die Zahlen anschaut, grob eine Rohmarge von 50% auf die Cloud-Services. Das heißt, Microsoft kostet jetzt nur 3,5 Milliarden. Das heißt, da können sie sich schon mal 3,5 Milliarden sparen. Wenn man jetzt berücksichtigt, dass von den 3,5 Milliarden 80% Hardwarekosten sind in Wirklichkeit, die halt über die Jahre abgeschrieben werden, dann kommt man dazu, dass da 2,8 Milliarden letztendlich die realen Kosten wären für diese Ausgaben, für die Computerausgaben. Und jetzt kann man noch einen Schritt zurückgehen und Microsoft hat schon diese Nvidia-GPUs, die ihnen 2,8 Milliarden gekostet haben. Also Nvidia hat eine Rohmarge von 75%. Das heißt, die realen Produktionskosten für diese GPUs liegen bei 700 Millionen. Und OpenAI hat aber 7 Milliarden dafür gezahlt. Ja, also das heißt, die Hebel sind extrem groß und wenn es wenn es OpenAI gelingen sollte, tatsächlich irgendeinen Chip zu produzieren, der auch nur ansatzweise ihre Bedürfnisse deckt, dann würden sie schlagartig in die Profitabilität kommen. Ja, weil aktuell machen sie 5 Milliarden Verlust, dadurch, dass sie das bei Microsoft kaufen. Wenn sie es selber machen würden, wären ihre Kosten nur bei 2,7 Milliarden. Das heißt, sie hätten 2024 schon 1,3 Milliarden Profit geschrieben. Ja, das heißt, da sind wir schon bei Profitmargen, also EBIT-Margen von 32,5%. Und on a long run wird OpenAI, wenn sie die Datacenter selber betreiben und halt die Hardware selber kaufen, die Chips selber produzieren, dann werden sie auf rohen Margen von 50% und plus kommen. Und damit ist es auf jeden Fall gerechtfertigt. Also ich glaube, dass sie gar keine andere Möglichkeit haben, als das zu tun, weil in der Version, wie sie es jetzt tun, selbst wenn sie skalieren und die Umsätze nach oben schrauben, erhöht sich nur der Verlust, weil die Compute-Kosten einfach viel zu hoch sind. Das heißt, sie müssen irgendeinen Weg finden, die Compute-Kosten runterzubringen und das ist nur möglich, wenn sie selber die Hardware betreiben, Hardware bauen und auch die Rechenzentren selbst betreiben. Das ist natürlich ein massiver Aufwand und da gibt es ganz viele Stolpersteine, die ihnen das Genick brechen können. Aber ich glaube nicht, dass sie eine Option haben. Also, und wenn sie das tatsächlich schaffen, dann sehe ich OpenAI tatsächlich auch als Wettbewerber am Markt für die ganzen Generative, also für die Foundation Models. Dann könnten sie das tatsächlich das Rennen an der Front weiter betreiben. Aber wenn sie es nicht tun, ist es in 2 Jahren Ende, ja, weil sie sind jetzt bewertet mit, also wir haben ja jetzt auch, glaube ich, das nächste Thema ist ja auch die neue Investitionsrunde von OpenAI und von all den Investoren ist jetzt genau noch Softbank übrig geblieben und die wollen alleine 40 Milliarden jetzt reinstecken auf einer 300 Milliarden Bewertung und die 40 Milliarden reichen aber nicht aus, ja. Das heißt, 2026 wäre die Kohle wieder aus. Das heißt, sie müssen irgendeinen Weg finden, um die Kosten runterzubringen. Und das heißt, sie haben Zeit, bis 2026 eigene Rechenzentren am Laufen zu haben, um profitabel zu werden, weil sie werden keine weitere Investitionsrunde finden. Keiner bezahlt die 300 Milliarden und keiner will eine Downround haben. Das heißt, keiner will bei der nächsten Runde eine niedrigere Bewertung haben, als bereits SoftBank gezahlt hat. Und nachdem es sowieso keine anderen Investoren gibt mehr, außer SoftBank, und der Masayoshi Son ist ja bekannt dafür, man sagt WeWork, sage ich nur, ja, dass er nicht das beste Händchen hat und halt all in geht. Und dann kann es auch mal passieren, dass das alles in die Binsen geht. Ja, also es ist ein harter, steiniger Weg, aber es ist, glaube ich, der einzige, den sie gehen können. Und ich glaube, das ist auch die Bedingung von SoftBank wahrscheinlich, weil es wird auch irgendwie gemunkelt, dass das irgendwie mit dem Stargate-Projekt da irgendwie zusammenhängt. Und also es ist wahrscheinlich die Bedingung von SoftBank, dass die in eigene Infrastruktur und eigene Hardware investieren und dass dieses Geld ausschließlich für diese Zwecke benutzt werden darf. Weil wenn sie das nicht auf die Reihe kriegen, dann war es das, glaube ich. Dann sind die 300 Milliarden abgefackelt.
Was glaubst du, woran liegt es, dass jetzt nur noch SoftBank übrig ist in dieser Investitionsrunde?
Ja, das ist ganz klar das DeepSeek-Debakel. Ne? Also jetzt haben alle gesagt, okay, wir glauben jetzt nicht mehr daran, dass das alles nur noch mal mit Hardware zu erschlagen ist. Und der Wettbewerbsvorteil von OpenAI war ja einfach der technologische Vorsprung. Und wenn jetzt herauskommt, selbst wenn die nur kopieren, ja, und wenn die aber so schnell kopieren können, dann ist es egal, wie gut OpenAI und wie schnell und wie fortschrittlich die sind, weil innerhalb von wenigen Monaten gibt es irgendwelche Copycats und dann ist der Burggraben weg. Und das wussten wir eh schon lange, dass die Modelle nicht der Burggraben sind, weil es jeden Tag irgendwelche neuen Fortschritte, Entwicklungen gibt, die einfach eins ist besser als das andere, dann kommt das nächste Modell, das ist ein bisschen besser und es ist und mal ist es der und mal ist es der andere. Natürlich tendenziell ist OpenAI ein bisschen vorne, aber es ist jetzt nicht so, dass die 3 Jahre voraus sind, sondern da geht es vielleicht um ein paar Monate. Ja.
Spannend auf jeden Fall die Entwicklung. Man sieht, es kann in alle Richtungen ausschlagen, von einem Tag auf den anderen. Interessant ist natürlich auch, wie sich das jetzt auswirkt auf dieses Project Stargate. Wenn jetzt da auch Investoren wegfallen, meinst du, dass auch dieses strategische Vorhaben dadurch beeinträchtigt wird oder werden da andere einspringen dann dafür?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass der Oracle-Deal war ja schon vorher gegeben. Microsoft hat sich auch schon vorher committed. Und für die ist es ja ein No-Brainer. Für die ist es ja nur ein Investment in die Infrastruktur, die sie sowieso getätigt hätten. Und somit, und auch das ganze Stargate-Projekt ist ja nur ein Schauprojekt für Donald Trump. Mhm. Also da ist ja nichts dahinter. Das alles, was da rausgekommen ist, gab es schon vorher. Alles wurde schon letztes Jahr quasi verabschiedet und alle haben sich committed dazu. Und jetzt hat sich halt der Donald Trump hingestellt und hat dem einen Namen gegeben und hat gesagt, oh, er hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, in Wirklichkeit. Also sind alles Data Center und Infrastrukturprojekte und die werden weiterhin bestehen, weil sowohl Oracle, Microsoft als auch OpenAI haben den Need für neue Infrastruktur und da wird sich nichts ändern, glaube ich. Ja. Außer, dass die Summe vielleicht nicht so hoch sein wird. Aber das wird sich wahrscheinlich nächstes Jahr wird sich abzeichnen, was dann tatsächlich die Investitionssummen sein werden. Weil ob man tatsächlich dann 500 Milliarden braucht, sei dahingestellt. Und ob irgendwer die investieren kann, außer die Hyperscaler, glaube ich jetzt auch nicht. Ja. Es sei denn, es passiert jetzt wirklich irgendwie ein großer Big Bang.
Need für Infrastruktur. Das ist ein guter Übergang zum nächsten Thema, denn auch und insbesondere auch in Europa gibt es ja den Bedarf für neue KI-Infrastruktur. Und in dieser Woche hat ja in Frankreich der KI-Gipfel stattgefunden und da wurden einige interessante Dinge besprochen, die ja auch langfristige Auswirkungen haben könnten oder haben werden, sicherlich auf die Weiterentwicklung der Technologie in der EU. So habe ich gelesen, dass zum Beispiel insgesamt 200 Milliarden Euro in den europäischen KI-Sektor fließen sollen und dass da auch ein spezieller Fonds eingerichtet werden soll, der 20 Milliarden Euro umfasst zur Finanzierung von 4 neuen KI-Gigafabriken. Und das Ziel soll es sein, Europa mit einer modernen Infrastruktur auszustatten, um sehr große KI-Modelle zu trainieren und damit eben auch im globalen Wettbewerb mit ja, Größen wie China oder den USA bestehen zu können. Wir haben es ja schon mal thematisiert in einer der letzten Folgen, Yusuf. Mhm. Hältst du dieses Vorhaben für realistisch und glaubst du, dass die Europäer da tatsächlich ein globaler Player sein können im KI-Segment?
So ganz glaube ich noch nicht dran. Ich glaube, dass es einige private Unternehmen gibt, die Chance nutzen wollen, den niedrigen Wettbewerb in Europa für sich zu monetarisieren. Das heißt, es gibt sicher vor allem irgendwie von Saudi-Arabien oder halt irgendwo, wo viel billiges Geld vorhanden ist, dass die jetzt hier in Europa anfangen, ein Datacenter zu bauen, weil die Infrastruktur ja sowieso benötigt wird. Es ist ja nicht so, dass das irgendwelche Wohlfahrtsprojekte sind oder halt tatsächlich Weiterentwicklung von Europa, sondern es geht einfach darum, dass ja auch Inference-Data-Center gebaut werden müssen. Also gerade wenn die EU mit ihrer Regulierung, mit dem AI-Act und den lokalen Bestimmungen, wird es einen Need geben für diese Data-Center. Die 20 Milliarden, also das sehe ich für realistisch. Ich glaube, das wird wahrscheinlich in kürzester Zeit sogar passieren. Und man sieht ja jetzt auch schon aus diversen Ecken und Unternehmungen, dass da schon investiert wird. Selbst Unternehmen wie Microsoft und Google und Amazon bauen ja auch schon Rechenzentren auf, die diese 200 Milliarden schon längst überschreiten, ne? Zumindest in den nächsten Jahren. Das heißt, es ist jetzt auch wieder nur so eine Ankündigung für etwas, was eh schon passiert. Ob die EU tatsächlich was dazu beiträgt, ist eine andere Sache. Das erinnert mich so ein bisschen an die Donald Trump-Geschichte hier. Und jetzt macht die Lagarde halt, oder die Van der Leyen macht jetzt irgendwie denselben Move wie der Donald Trump und stellt sich hin, dass alles so viel investiert wird. Ja, also die Unternehmen werden weiterhin wirtschaftlich arbeiten und Zentrumsinfrastruktur aufbauen. Ob das einen Wettbewerbsvorteil bringt, glaube ich nicht, weil ja alles, was man bis jetzt gehört hat, ist irgendwelche 20 Millionen oder 50 Millionen für irgendwelche Forschungsprojekte, wo dann irgendwie das Fraunhofer-Institut oder das KIT oder sonst irgendwelche bekannten Forschungsinstitute irgendwelche Förderprojekte vorantreiben. Ich meine, damit werden wir keinen Laberl reißen, damit wird es nichts Neues geben. Also das ist meiner Meinung nach eine No-Aussage, diese Investitionssumme, weil sie wird definitiv kommen und es wird auch dieses Jahr kommen, aber sie hat nichts mit irgendwelchen EU-Regulierungen oder mit der EU selber zu tun, sondern das wird einfach aus dem privaten Markt passieren.
Die Regulierungen, die du angesprochen hast, die sind natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Meinst du Europa ist ja da Vorreiter weltweit. Meinst du, das ist eher ein Vorteil oder ein Nachteil für den Wettbewerb?
Ja, ich denke schon, dass das aktuell als Nachteil gilt, also vor allem für die Unternehmen. Und dadurch, dass es ja, wir sind ja keine Planwirtschaft. Ja. Also in China, da hast du halt den Staat, der investiert da rein und dann dürfen es die privaten Unternehmen nutzen. In Europa ist das anders. In Europa hast du Unternehmen und wenn du den Unternehmen die Werkzeuge nimmst, indem du eine starke Regulierung drauf baust, dann können sie nicht nachhaltig wirtschaften. Und damit sind sie im Nachteil, weil in allen anderen Bereichen der Welt ist das nachhaltige Wirtschaften da. In den USA aufgrund der Vormachtstellung, in China aufgrund der Planwirtschaft, in Asien, weil es dort keine Regulierung gibt und in Europa gibt es halt Regulierung. Und somit sind eigentlich die Europäer stark benachteiligt in der wirtschaftlichen Aufarbeitung der Sachen. Das Einzige, wo wir profitieren könnten, ist, wenn andere Länder oder andere Regionen in Europa Geschäfte machen wollen und wir die in irgendeiner Art und Weise durch europäische Produkte irgendwie bedienen können, aber das wird auch nicht passieren, weil das Geld kommt ja sowieso aus dem Ausland und dann kommt halt aus Saudi-Arabien ein Investor, baut ein Datacenter in Deutschland, monetarisiert das für irgendwelche, weiß nicht, vietnamesische Unternehmen, die in Europa irgendwelche Geschäfte machen wollen. Also da bleibt für die europäischen Unternehmen recht wenig, würde ich sagen. Also es ist meiner Meinung nach ein ziemlicher Nachteil. Und es wird, glaube ich, auch nicht durchdacht. Also ich glaube, die Leute denken nicht so genau über diese Sachen nach. Jeder, der Unternehmer selbst ist, der sieht, dass da Probleme sind. Und wir merken es ja auch bei uns, dass das problematisch ist.
Also wir haben ja tatsächlich auf der einen Seite, das ist ja auch so ein ständiges Thema, gerade in der EU, diese Bürokratie und diese vielen Regelungen. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, dass bestimmte Dinge, die in diesen Regulierungen vorgesehen sind, durchaus sinnvoll sind aus, sagen wir mal, ethischer Perspektive. Und dass wir da, glaube ich, schon froh sein können, dass zumindest bestimmte Dinge, die über woanders aus dem Ruder laufen können, dass die bei uns nicht möglich sind, oder? Wie würdest du das einschätzen?
Das stimmt. Ja. Also das ist schon ein Vorteil. Also gerade diese, also der Teil vom AI Act, der sich damit beschäftigt, halt Verfolgung von Menschen oder Kategorisierung von Menschen oder eben diese ganze Face ID-Geschichten. Also das finde ich ganz gut. Aber das ist ja nicht das Thema. Also das ist, da sind sich ja auch alle einig. Und auch in den USA ist es ja nicht so, dass die aktiv in diese Social Scoring Systeme investieren. Das passiert ja nicht, weil die ja sowieso auch ethische Grundlagen haben. Also keiner in den USA würde ein Scoring System für Mitarbeiter entwickeln und das auch noch nutzen. Weil das entspricht nicht dem westlichen Standard von Freiheit und Autonomie. Dass es reguliert wird, ist schön, ja, damit ist es gesetzlich geregelt, aber ich glaube, es würde sowieso nicht passieren. Und dort, wo es passiert, passiert sowieso. Das heißt, Geheimdienste und die ganzen militärischen Organisationen, die nutzen sowieso und sind auch berechtigt dazu, auch in der EU, trotz AI Act. Ja, das ist schön, aber ich glaube, das ist auch wieder so ein No-Brainer, ja.
Ja, das ist ein guter Punkt, der vielleicht gerne mal vergessen wird. Wir legen uns Regeln auf, die aber dann doch nicht für alle gelten. Und viele machen sich ja Sorgen, was wäre denn zum Beispiel, wenn wir einen politischen Regimewechsel haben und dann auf einmal Dinge ausgenutzt werden, die ja vorher nicht genutzt werden. Aber wie du schon sagst, Geheimdienste etc. nutzen das ja tatsächlich ohnehin schon. Und die Frage ist halt nur, was passiert dann mit den Daten, ja? Aber das ist wahrscheinlich ein Thema, das müsste man nochmal an anderer Stelle vertiefen. Ich würde gerne eher jetzt noch zu einer ja sehr interessanten Thematik überleiten. Und zwar, du hattest vorgeschlagen, dass wir mal über die Thousand Brains Theory sprechen, also ein Ansatz aus der Neurowissenschaft, die natürlich auch eine sehr schöne Brücke schlagen könnte in Richtung KI. Und lass uns doch mal wissen, oder vor allem die Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, was hat es denn mit dieser Thousand Brains Theory auf sich?
Ja, ich setze vielleicht noch einen Schritt weiter zurück an. Wir sehen ja gerade sehr viel Bewegung in diesem Robotikmarkt. Also wir sehen jeden Tag irgendwelche Videos, wo Leute Roboter boxen und versuchen umzuschmeißen und wie sie irgendwie durch ganz wildes Terrain laufen und sind total begeistert und aus dem Häuschen und denken uns, ja, jetzt sind wir in der neuen Welt der Robotik angekommen. Das ist ungefähr so, wie wenn man es jetzt auf den Menschen umlegt. Der Mensch hat ja sozusagen ein altes Gehirn und ein neues Gehirn, also die älteren Bereiche des Gehirns, die halt für unsere Motorik und für unser vegetatives Nervensystem und fürs Atmen und Verdauen und also alles, was automatisch passiert. Und dann haben wir sozusagen den Neokortex, das ist der neuere Teil vom Gehirn, der uns ermöglicht, intelligent zu sein. Und so ähnlich ist es gerade in der Robotik. Also alles, was wir jetzt gerade in der Robotik sehen, ist quasi die Entwicklung des alten Gehirns. Also diese ganze Bewegung und ja die Steuerung der Motorik, das Automatische, dass man nicht umfällt, ja, wenn man irgendwo läuft oder wenn einem irgendwer schubst oder der Wind geht, sondern also. Und das wollte ich wieder ein bisschen runterbringen und auch die Brücke schlagen zu diesen World Models. Also wir hören ja immer wieder über das Konzept der World Models. Und die World Models gehen ja davon aus, dass man quasi ein Verständnis der Welt hat. Und damit man ein Verständnis der Welt haben kann, muss man auch mal verstehen, wie versteht denn der Mensch und wie lernt denn der Mensch und wie nimmt der Mensch denn diese Sachen wahr? Und ein großer Teil, wie das funktioniert, passiert halt in der Neurowissenschaft. Und da ist gerade in den letzten, sag ich mal, 10 Jahren knapp schon einiges passiert. Es gibt eine neue Theorie. Also früher gab es halt die Theorie der hierarchischen Arbeitsweise des Gehirns, wo man quasi Linien und aus den Linien dann Objekte und dann immer eine Ebene, die nächste Ebene und in der obersten Ebene hat man dann irgendein Objekt wahrgenommen. Und jetzt gibt's halt eine neue Theorie von Jeff Hawkins, die Thousand Brains Theory, und die geht davon aus, dass es einen Algorithmus gibt, der das gesamte Gehirn steuert. Und dass es egal ist, ob das auditiv ist, visuell ist oder ob man Tastsinn, Geschmackssinn, alles funktioniert auf demselben Algorithmus. Und auch das Gehirn ist so strukturiert, dass es egal, welche Sensorik passiert, es damit umgehen kann. Und diese Grundlage der Funktion basiert auf kortikalen Säulen. Das heißt, wenn man sich das Gehirn anschaut, das ist quasi 1,5 Zentimeter dicke Schicht, die über dem Stammhirn drüber läuft. Und wenn man das aufbreitet, hat man so ein bisschen so eine Serviette, so groß wie eine Serviette. Und die Thousand Brains Theory sagt, dass der Neokortex in kortikale Säulen untergliedert ist. Das ist ungefähr so dick wie so eine Spaghetti, ja, so spaghetti-dicke Säulen. Und das Gehirn besteht aus knapp 150.000 kortikalen Säulen. Und jede Säule kann sensorische Eingaben identifizieren und verarbeiten. Und zwar autonom und unabhängig. Das heißt, jede Säule kann zum Beispiel visuelle Aspekte bearbeiten oder etwas, was man hört. Und ja, also ich versuch's mal anhand eines Beispiels zu erklären. Also wie läuft sozusagen, wenn ich jetzt in einen Raum gehe und dann was passiert da eigentlich im Gehirn? Und basierend auf der Thousand Brains Theorie. Das heißt, ich gehe jetzt in einen Raum, ich habe meine Augen offen und meine Augen empfangen über das Licht die Daten auf meinem Sehnerv. Also es gibt eine Stimulation des Sehnervs und dieser Sehnerv produziert jetzt Spikes. Also je nachdem, welches Licht in welcher Form auf dem Sehnerv trifft, produziert das halt irgendwelche Muster. Und diese Muster werden geschickt. Und je nachdem, welches Muster gesehen wird, wird das dann über die Neuronen an verschiedene Bereiche im Gehirn verschickt. Das heißt, wenn es Muster X geht dann zum Beispiel an den Bereich, wo das Sehen stattfindet. Und Muster Y geht dorthin, wo man das Hören stattfindet oder das Fühlen. Und die Identifikation ist wirklich nur anhand dieser Muster. Und diese Muster landen dann letztendlich über die Neuronen dann in den kortikalen Säulen. Und diese kortikalen Säulen nehmen diesen Input, der jetzt über dieses Signal übertragen wurde, und kann jetzt anhand dieser Signale verschiedene Objekte generieren. Das heißt, sie kann diese Muster verarbeiten und ist in der Lage, anhand dieser Signale ganze Objekte zu erzeugen. Und das passiert aber parallel in ganz vielen kortikalen Säulen. Das heißt, es ist nicht so, dass das alles an einer kortikalen Säule landet, sondern wenn ich in einen Raum gehe, habe ich dort Fenster, Türen, weiß nicht, einen Schreibtisch, eine Kaffeetasse. Und all diese Objekte lösen gewisse Signalmuster aus, die dann an unterschiedlichen kortikalen Säulen landen und verarbeitet werden. Und jeder ist aber nur für einen Teil davon verantwortlich. Und dann gibt es so eine Art Abstimmungsmechanismus, ob jetzt all die Sachen, die jetzt hier über diese Signale übertragen wurden, tatsächlich auch von allen gleich wahrgenommen werden. Das heißt, es gibt so einen Abstimmungsmechanismus und dieser Abstimmungsmechanismus sagt jetzt, okay, ich habe eine Kaffeetasse gesehen, okay, ich habe jetzt einen Monitor gesehen, okay, ich habe jetzt den Raum gesehen. Und all diese Objekte, die da wahrgenommen werden, werden dann auch weiterhin, also wenn etwas zum Beispiel noch nicht bekannt ist, wird in einer anderen kortikalen Säule ein neues Modell gebaut für, weiß ich nicht, eine Ferrero Rocher-Kugel. Ja? diese Ferrero Rocher-Kugel hat jetzt dann ein Referenzmodell, das jetzt ähnlich ist wie zum Beispiel Schokolade. Ja? Und all diese Wahrnehmungen werden dann auch noch über Referenzmodelle auch nochmal abgestimmt. Und dann passiert wieder die nächste Abstimmung. Und durch diese Abstimmung all der unterschiedlichen kortikalen Säulen über die jeweiligen Referenzmodelle wird dann ein Bild davon generiert, wie dieser Raum ausschaut. Und das ist wiederum ein eigener, neuer Referenzrahmen. Das ist jetzt mein Wohnzimmer. Und ich weiß jetzt genau, wie mein Wohnzimmer ausschaut. Da steht die Couch, da steht der Fernseher, da steht was auch immer. Und wenn jetzt neue Objekte da reinkommen, dann werden neue kortikalen Säulen aktiviert und es wird dann nur noch mehr quasi die Kaffeetasse hinzugefügt. Der Rest des Raums ist gleich. Und wie passiert jetzt eigentlich das Lernen? Das Gehirn trifft dauernd Vorhersagen, was sie jetzt wahrnehmen wird. Wenn ich jetzt in einen Raum gehe, ich habe ein virtuelles Modell von dem Raum in meinem Kopf, weil ich da jeden Tag drinnen war. Und jetzt gehe ich da rein und mein Gehirn sagt, ich werde da drinnen sehen einen Fernseher, einen Couch, eine Kaffeetasse und die Fensterscheiben. Ja. Und jetzt gehe ich in den Raum und das ist tatsächlich alles da, weil die Inputs, die Signale, die da generiert werden auf dem Sehnerv, das bestätigen, dann passiert nichts. Aber wenn ich jetzt in den Raum reingehe und ich schaue jetzt nach rechts und rechts ist jetzt kein Fenster mehr, dann passt das nicht mehr in das Referenzmodell und es werden die kortikalen Säulen abgedatet und dadurch lernt das Gehirn neue Veränderungen und setzt auch das Referenzmodell zurück oder verändert es. Und da sieht man jetzt auch, dass Bewegung die Grundlage des Lernens ist. Weil wenn ich jetzt nur ein zweidimensionales Bild habe, ich schaue mir einen Raum an, dann kann das Gehirn kein Referenzmodell, zum Beispiel von einer Couch machen. Erst wenn ich aufstehe und das Ding von links und von rechts und von oben und von überall anschaue, werden unterschiedliche Signale generiert, die dann erst zu einem Objekt zusammengebaut werden können und das als Referenzmodell Couch wahrgenommen wird. Das heißt, die Bewegung ist der fundamentale Baustein für das Lernen und das Verstehen der Welt. Und damit ist auch das Anfassen und das Schmecken und deswegen Kinder lernen ja genauso, sie nehmen alles in den Mund, sie fassen alles an, sie versuchen hinzukrabbeln. Also Bewegung ist einer der wichtigsten Antreiber für Babys, weil sie so lernen. Ja, und das ist etwas, was auch für diese ganzen Weltmodelle notwendig ist. Das heißt, wir müssen den künstlichen Intelligenzen, wenn sie tatsächlich eine AGI erreichen wollen, müssen wir die Fähigkeiten geben, sich zu bewegen. Das heißt, sie brauchen Körper und sie müssen eben ähnlich wie der Mensch in der Lage sein, Prognosemodelle die ganze Zeit laufen zu lassen, wie etwas sein wird. Also die Welt zu verstehen, um dann, wenn sich etwas nicht so widerspiegelt, wie sie es sehen, dass sie es dann updaten können und ein neues Referenzmodell machen können. Und da wird schon klar, dass das halt alles nicht ganz so trivial ist. aber es gibt einem auch die Möglichkeit, wie eigentlich so ein neues KI-Modell funktionieren könnte und warum Roboter eine essentielle es sind ein essentieller Teil davon. Konnte ich das halbwegs erklären.
Okay, ja klar. Also zum Thema Bewegung, also weil du gesagt hast, Bewegung ist essentiell. es muss ja jetzt nicht unbedingt ein Roboter oder etwas sein, sondern Bewegung kann ja zum Beispiel auch mit dem Menschen passieren, indem man zum Beispiel sagt, man hat eine KI-Brille, ja, oder man hat das Smartphone oder eine Kamera, wie auch immer, die sich dann mit dem Menschen mitbewegt. Oder ist es wahrscheinlich eher so, das könnte natürlich auch sein, dass sich dieses Modell oder diese KI selbstständig bewegen können muss. Also sie möchte etwas näher betrachten zum Beispiel und muss dann selber in der Lage sein, zum Beispiel zu einem Objekt hinzulaufen. Ist es so zu verstehen?
Der Referenzrahmen selbst ist einer der wichtigsten Elemente natürlich, ne? Also es muss immer einen Referenzrahmen zu sich selbst geben, damit man ein Objekt begreifen kann. Das kann man natürlich auch simulieren über virtuelle Umgebungen. Und man kann das auch, wie du auch schon gesagt hast, über KI-Brillen oder sonst irgendwelche Videodaten berücksichtigen. Aber dazu muss es immer ein eigenes Referenzmodell zu sich selbst geben. Weil ansonsten, also wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Fingerspitze habe und mit einer Fingerspitze eine Kaffeetasse berühre, weiß ich nicht, dass es eine Kaffeetasse ist. Wenn ich die Kaffeetasse komplett in die Hand nehme, brauche ich nicht hinzuschauen, ich weiß, es ist eine Kaffeetasse. Erst durch die Bewegung meiner Finger und durch das Ertasten von mehreren Fingern kann ich identifizieren, was das ist, was das für ein Objekt ist. Und dann habe ich es auch visuell im Kopf. Also, weil der Referenzrahmen die Kaffeetasse ist. Das heißt, ich kann es mir vorstellen. Und ich kann auch komplexere Themen mir vorstellen. Und das ist die Grundlage für diese World Models, dass halt das Modell nicht nur die Objekte wahrnimmt. Also wir brauchen nicht nur eine Datenbank von Objekten, wie bei diesen ganzen bei diesen Rendering-Systemen. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Unreal Engine nimmt, ne, wo ja sehr viele Objekte und die Physik quasi schon berücksichtigt sind, dann hilft das immer noch nicht, diese Objekte zu verstehen. Das heißt, es muss den Referenzrahmen der Person oder des eigenen Körpers geben, um zu verstehen, wie das alles zusammenhängt. Also deswegen gehört, glaube ich, alles ein bisschen zusammen. Man kann sicher aus Videomaterial lernen, man kann aus virtuellen Welten lernen, aber es muss auch einen physischen Teil geben, wo die Physik, also der Körper als Referenzrahmen für die Objekte in dem Raum da sind, weil ich muss ja, damit ich simulieren kann, was passiert, wenn ich jetzt links schaue, was passiert, wenn ich jetzt rechts schaue, muss ich das ja erlebt haben. Und so gut können die virtuellen Welten gar nicht sein, dass ich gar nicht weiß, also dass ich das alles simulieren kann. Ja.
Und da gibt's ja jetzt auch große Fortschritte, habe ich jetzt gesehen, im Bereich Bewegung, Fortbewegung bei humanoiden Robotern. Da hat man jetzt tatsächlich geschafft, diese Simulation noch besser in die Realität zu übertragen. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, also das ist das von NVIDIA. NVIDIA hat ein neues Modell entwickelt. Also ist auch Open Source, damit halt die ganze Robotik sich weiterentwickelt. Wo sie virtuelle Daten, das heißt, es wird irgendwas simuliert in irgendeiner virtuellen Welt, wie sich der Roboter bewegen soll. Und dann lassen Sie das in einem Roboter tatsächlich leben. Also der soll sich dann tatsächlich so bewegen. Und dann gibt es ja natürlich eine Differenz, weil das virtuelle Modell nie so ist wie die Realität. Und jetzt haben Sie halt einen Algorithmus entwickelt, der sagt, okay, das ist das Virtuelle, das ist das Reale und die Differenz daraus wird errechnet. Und damit ist es jetzt möglich, dass die tatsächlich Bewegungsabläufe quasi von LeBron James oder so nachahmen können, nur indem sie das aufnehmen. Aber auch hier muss man wiederum sagen, das Modell ist gut und es ist aber ein bisschen wie das Stammhirn. Ja? Also es geht hier immer noch um die Grundfunktionen der Bewegung und es geht immer noch um die Grundfunktionen der Motorik und der Sensormotorik und noch nicht um die Intelligenz. Das heißt, das braucht man auf jeden Fall, damit die Roboter auch in der Lage sind, sich in unserer Welt zu bewegen und dass sie sich auch ohne irgendwo anzustoßen oder so, dass sie ausweichen können oder etwas anfassen können und überhaupt etwas erfassen können. Das ist so wie unser Gehirn, das ja unserem Stammhirn, weil unser Gehirn selber steuert ja nichts. Also hat ja keine direkten Nerven an irgendwelche motorischen Nerven, sondern es übergibt quasi die Befehle an das ältere Gehirn, das dann diese Tätigkeiten durchführt. Und so wird das auch wahrscheinlich in Zukunft werden. Das, was jetzt trainiert wird, was jetzt ausgebildet wird und was, wo jetzt auch Nvidia ein Modell entwickelt hat, wo man das besser machen kann, das ist quasi das Training des Stammhirns. Ja.
Ich glaube, was da noch ein bisschen eher die Problematik gerade ist, ist die Mechanik bei diesen modernen humanoiden Robotern. Ich habe gelesen, dass da einige ja von diesen Motoren, die Steuerung übernehmen, dass sie durchgebrannt sind beim Trainieren. Ich glaube, also da haben wir noch andere Probleme tatsächlich. Aber so wie ich es verstanden habe, ist es so, also mit Intelligenz hat diese Bewegung jetzt noch nicht wirklich was zu tun, aber es könnte ein wichtiger Hebel sein, um eben, wie wir ja vorher gehört haben, zu Intelligenz zu kommen, indem sich solche Systeme oder sagen wir jetzt mal konkret solche Roboter selbstständig fortbewegen können, um dann eben diese Anpassung an der Wahrnehmung und am Referenzmodell vornehmen zu können, oder?
Genau. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig zu sagen, weil alle reden ja von der AGI, ja. Und es gibt nur wenige Stimmen, wie eben den Jan LeCun von Meta, der sagt, dass die generativen KI-Modelle niemals in der Lage sein werden, AGI zu erreichen. Und ich sehe das ähnlich, weil erst durch die Schaffung eines World Models und die Schaffung der Möglichkeit einer Intelligenz ist das möglich. Und das geht durch einfaches Training nicht, weil die aktuellen Gen-AI-Modelle basieren auf der Annahme, dass man Wissen ansammelt, durchtrainiert und dann über Inference dann executed. Aber so funktioniert das ja nicht. Der Mensch lernt die ganze Zeit. Also es ist eigentlich ein dauernder Lernprozess, der im Kleinen von Wahrnehmungen, die anders sind, als man angenommen hat, Überraschung, bis hin zu ganze Konzepte zu verstehen, indem man etwas gelesen hat, sich das vorgestellt hat, ein Referenzmodell dazu gebaut hat und das in Relation zu irgendetwas gesetzt hat. Und so hat man plötzlich ein ganz neues Verständnis von Physik oder von was auch immer, Quantentheorie, ja. Das wirst du mit einer Gen AI niemals machen können, weil es nicht in der Lage ist, aus dem Modell heraus tatsächlich Intelligenz zu entwickeln. Weil Intelligenz passiert nur dann, wenn es wenn du irgendein Modell schaffst, das in der Lage ist, dauernd zu lernen, Prognosen zu stellen und sich selbst zu korrigieren.
Jedes Mal, jede Woche, wenn wir drüber sprechen, habe ich das Gefühl, wir sind schon wieder einen Riesenschritt weiter und wir haben wieder den Horizont enorm ausgeweitet. Nochmals vielen Dank auch für deine Einschätzung, Yusuf, an der Stelle, weil du bist da schon ziemlich tief drin in diesen Themen. Und ich habe auch jedes Mal das Gefühl, ich gehe hier raus und habe wieder was gelernt. Von daher freue ich mich und natürlich auch schön für alle oder ich freue mich über alle, die jetzt hier bis zum Ende wieder dabei geblieben sind. Ihr wisst ja, nächste Woche gibt's dann eine neue Ausgabe hier von KI und Tech2Go, eurem Praxispitch. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. War mir wieder eine Freude mit dir, Yusuf, und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Bis dann und eine gute Zeit. Tschüss.
Vielen Dank und danke, dass ihr noch zugehört habt bis zum Ende, auch wenn es vielleicht jetzt vielleicht ein bisschen weird geworden ist gegen Ende. Falls es euch ein bisschen zu viel war, sagt es uns bitte einfach, dann versuchen wir das nächste Mal uns ein bisschen anzupassen. Aber ich hoffe, es war ein bisschen was dabei für jeden. Nächste Woche erfahrt ihr wieder mehr, gibt's wieder was Neues. Viel Spaß, tschüss!
Tschüss!